Gute Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Meier, jetzt.
Heute ist bei mir zu Gast Corny Littmann. Moin, moin.
Moin, moin, hallo.
Du bist geborener Münsteraner, studierter Psychologe, ehemaliger Präsident des FC St. Pauli, Grimme-Preisträger und Inhaber verschiedener Theater wie unter anderem das Schmitz-Tivoli. Was sagst du zum Ausgang der Bürgerschaftswahl? Ist jetzt schon ein paar Tage her. Wie hast du sie erlebt?
Also ich würde sagen, es hätte schlimmer kommen können. So. Ich bin ja bekannter Grünsympathisant. Hätte mir sehr gewünscht, dass mal eine Frau erste Bürgermeisterin wird. Da war die Gelegenheit. Die Grünen haben sensationell gut abgeschnitten, aber für den ersten Bürgermeister oder Bürgermeisterin hat es halt nicht gereicht. Aber insgesamt finde ich guter Ausgang für Hamburg, solide Mehrheit für Rot-Grün und mal gucken, was die draus machen.
Ja, du sagst Grünen-Sympathisant, du bist aber auch in der Partei.
Nein, oder? Ich bin schon lange kein Parteimitglied mehr.
Seit wann nicht und warum nicht?
Och, seit Mitte der 80er Jahre, glaube ich.
Hast du denn in den heutigen Zeiten, denkst du da nochmal drüber nach, mal
Nein.
wieder in eine Partei einzutreten,
Nein.
ein Zeichen zu setzen?
Nein,
okay. An dem gleichen Wochenende, als die Bürgerschaftswahl war, hat der FC St. Pauli für, glaube ich, alle überraschend beim HSV gewonnen.
Ja,
wie hast du das denn erlebt? Im Stadion?
Nee, da war ich auf Tour in Wolfsburg, habe das im Fernsehen gesehen und war natürlich so begeistert wie alle St. Paulianer und habe mich sehr erinnert gefühlt an das Spiel in der ersten Bundesliga, als nämlich Asamoah das 1:0 war, Endergebnis auch, im Volksparkstadion geschossen hat und wir damals auch gewonnen haben. Diesmal war es allerdings ein verdienter Sieg, muss man sagen. Damals war es ein glücklicher Sieg.
Und es endete hinterher dann doch nicht ganz glücklich. Der FC St. Pauli stieg ab. Der Derby-Fluch ist aber offensichtlich tatsächlich jetzt gebrochen. Sie haben ja schon mal wieder gewonnen danach. Wie oft bist du denn noch im Stadion von 17 möglichen Heimspielen?
So oft wie es geht. Also halt so oft wie ich in Hamburg bin und die Hälfte kriege ich schon mit.
Und bist du dann Sitzplatz, Stehplatz, Loge?
Ich habe das große Vergnügen und Privileg, bei einem Freund in seinem Separé einen Platz zu haben. Und der ist auf der Südtribüne.
Ja, und da hast du immer deinen gleichen Platz, oder?
Ja.
Mhm. Gibt es so Rituale, was so den Stadionbesuch angeht? Gehst du vorher nochmal eine Currywurst essen, oder?
Nee, Currywurst mag ich nicht. Und ja, Rituale, nee. Also so, wiederkehrende Rituale. Ich bin ja so ein ganz stiller Fan, ja. Also beim Tor springe ich auch auf. Ich singe nicht mit, ich beobachte das Spiel, ich kommentiere das Spiel selten. Und sitz, wie Freunde von mir sagen, der starrt da immer auf dem Platz, der ist nicht ansprechbar, der ist nicht kommunikativ während eines Spiels, sondern...
Brodelt es dann in dir oder ist es wirklich so, dass du eher so paralysiert bist und einfach nur den Ball...
Paralysiert bin ich relativ selten. Also ich, natürlich... Wenn wieder ein Fehlpass gespielt wird, das bewegt mich schon. Aber ich habe meinen Puls noch nie gemessen während eines Spiels. Also ich weiß nicht, wie der hoch und runter geht. Aber ich kann mich situativ ärgern. Und der Ärger verfliegt nach einem Spiel relativ schnell. Und das begreife ich als Luxus, weil ich aus meiner Amtszeit als Präsident das Gegenteil kenne. Da haben mich... Niederlagen oft tagelang beschäftigt.
Guckst du jetzt auch Spiele anders, weil du vielleicht auch gar nicht mehr die Nähe zu den Spielern hast und vielleicht auch mal raufgucken musst, wer ist denn der Spieler mit der Nummer 12, 14, was auch immer?
Ich gucke Spiele gelassener, ja, klar.
Kennst du noch alle Spieler, die da unterwegs sind?
Ich weiß, wer da auf dem Platz steht. Ich muss also
wer der nicht Trainer ist.
Natürlich, aber ich habe selten Kontakt zur Mannschaft. ich gehe nicht auf den Trainingsplatz. Die kommen einmal im Jahr, kommen die auf den Kiez und machen ihren Einführungsabend da. Manche Spieler kennen mich noch aus der Zeit, aber das ist ja auch schon alles 10 Jahre her. Also wer ist denn da noch da? Kalla, Fußballgott.
Und Truller als...
Truller natürlich auch, ja klar.
Ja. Draußen ist irgendein Autokorso. Ich glaube, das hört man so ein bisschen, aber wir sind nicht in der Karnevalszeit und wir sind auch nicht in der Karnevalstadt.
Nein, es ist auch kein Autokorso, sondern es sind große Trecker, die Hamburg jetzt verkehrsmäßig blockieren. Ja.
Wir kommen von St. Pauli auf die ganze Stadt im Blick, würde die andere Partei sagen, nämlich auf die Hamburg-Lieblinge. Das ist so eine Schnellfragerunde, die du nach Möglichkeit mit einem halben Satz oder auch nur einem Wort beantworten kannst. Was ist deine Lieblingsgrünfläche?
Das ist die Fläche beim Kaffee mit Herz, ganz bei mir in der Nähe von der Hopfenstraße. Gehe ich mit meinem Hund immer.
Ah, okay.
Spazieren.
Eine Hundewiese.
Illegal.
Ja. Was ist dein Lieblings-Hamburger Gericht?
Ja, typisch hamburgisch ist Lapskaus. Esse ich auch gerne, aber eigentlich ist mein Lieblingsgericht Königsberger Klopse und das ist kein Hamburger Gericht.
Mit oder ohne Kapern?
Mit natürlich. Ja. Regt mich schon die Frage auf.
Was ist dein Lieblingsort zum Entspannen?
Die Sauna Festland, muss ich sagen. Hier auch.
Vom Bäderland in Altona.
Ich weiß nicht, ob es Altona ist. Also ja. Für mich ist gefühlt St. Pauli eine wunderbare Saunaanlage.
Was ist dein Lieblingsrestaurant in Hamburg?
Das Dorf in St. Georg.
Wer ist dein Lieblingshamburger oder deine Lieblingshamburgerin?
Noch lebend Christa Sager.
Warum Christa Sager?
Christa,
Grünen-Politikerin.
Ja, verbindet mich eine lange Geschichte. Natürlich, und außerdem sind wir Nachbarn. Wir wohnen 2 Häuser auseinander. Wir sehen uns häufiger auf der Straße und gehen auch gerne gemeinsam mit ihrem Ehegatten Manfred essen.
Ins Dorf zum Beispiel.
Warum nicht ins Dorf, ja.
Ja.
Es gibt noch andere.
Also Königsberger Klöpse ist ja doch eher so üppig. Bist du hier jemand, der so lieber so gut bürgerlich essen geht? Na, komm, oder kriegt man dich auch so mit Schickimicki, Scampi,
was weiß ich? Nee, Schickimicki nicht so, aber üppig würde ich jetzt nicht sagen. Es kommt darauf an, wie viel Kartoffeln man dazu isst. Und die versuche ich zumindest in der Quantität zu
Also lieber passieren. 3 Klöpse mit Kapern.
So ist es.
Sehr schön. Wie oft findet man dich denn in der Sauna? Also ist es so ein, gibt es da so ein Ritual, dass du mit Kumpels dahin gehst oder auch eher alleine und dann eher Besinnlichkeit?
Ich gehe alleine und möglichst dann, also wenn ich die Zeit habe, wo ich voraussichtlich wenig Menschen antreffe.
Wann ist das
meistens
so?
Tagsüber.
Das wird sich jetzt ändern, wenn du es erzählst, aber.
Tagsüber, wochentags. Es gibt einen Frauentag, da war ich noch nicht.
Ja. Du hast ja auch mal eine Zeit lang in Berlin gelebt.
Ja, lange her.
Warum ist es dann am Ende Hamburg geblieben und warum bist du hier so kleben geblieben?
Also Hamburg geworden ist es nicht, weil ich es wollte, sondern weil mein Vater hierhin versetzt wurde quasi. Und kleben geblieben bin ich in Hamburg ja in sehr verschiedenen Stadtteilen. Ich habe in Nettelnburg-Bergedorf lange gewohnt in der WG. Ich habe in Langhorn lange gewohnt in der WG. Und bin dann Ende der 70er Jahre nach St. Pauli. Was mich schon deshalb fasziniert hat, weil ich rund um die Uhr Zeitungen kaufen konnte und Kaffee trinken konnte. Und das habe ich mit Freuden gemacht. Also Kaffee trinken habe ich immer in der heißen Ecke gemacht, die es damals
auch wirklich rund um die Uhr? Es gibt ja genug Leute, die ab 18 Uhr keinen Kaffee mehr trinken. Du fängst dann erst an?
Ich fange nicht erst an, aber es gibt keine Zeit, wo ich keinen trinke. Mhm. Also vorm Schlafen gehen keinen Kaffee trinken, finde ich Blödsinn. Also ich kann immer Kaffee trinken.
Ja, und dann bist du in Hamburg hängen geblieben, weil es einfach die schönste Stadt der Welt ist, wie viele ja behaupten?
Ich bin in nicht nur in Hamburg hängen geblieben, ich bin auf St. Pauli hängen geblieben, wenn du so willst, also wenn ich irgendwo hängen geblieben bin, weil es einfach der aufregendste Stadtteil ist, weil er Multikulti ist, ein sehr toleranter Stadtteil und natürlich nun schlussendlich seit 30 Jahren die Theater dort sind, die ich auch noch betreibe.
Wäre dieser Erfolg mutmaßlich auch in Berlin möglich gewesen oder auch in einer ganz anderen Stadt? Oder ist das schon auch was Hamburg, weil St. Pauli-spezifisches?
Ich glaube, es ist St. Pauli-spezifisch. Also es ist auch nicht vorstellbar, dass es Schmidt-Theater in Eimsbüttel oder in Langhorn steht. Also das ist schon St. Pauli-spezifisch. Es ist schwer vorstellbar, dass es in Berlin steht. Es gibt ja einige Theater, die gewissermaßen verwandt sind. Also Bar jeder Vernunft ist quasi verwandt. Aber alle Angebote, die wir erhalten haben über die Jahre, wir sollten noch ein Schmidt-Theater in Berlin aufmachen, haben wir dankend abgelehnt.
Ihr wollt St. Pauli Original bleiben?
Wir sind St. Pauli Original. Und das lässt sich nicht verpflanzen in eine andere Stadt.
Ist Norbert Aus der größte Glücksfall deines Lebens, zumindest beruflich gesehen? Also du, der Künstler, der nach vorne geht, laut ist, auch mal kritisiert, sehr kreativ ist, und Norbert dagegen, der kluge Kopf, was dich jetzt nicht abwerten soll, aber es ist ja schon auch eine geniale Verbindung, wenn man so lange so erfolgreich ist.
Also ich habe den Begriff Glücksfall mit Norbert nicht verbunden. Wir sind freundschaftlich verbunden, wir sind sehr lange Jahre sehr intensiv geschäftlich verbunden gewesen. Wir sind durch viele Krisen im Übrigen auch gegangen. Also es war ja nicht von Anfang an, von Stunde Null, Tivoli-Eröffnung, die Erfolgsgeschichte. Wir haben das zusammen aufgebaut.
Und kannst du dich an Krisenmomente erinnern, wo du sagst, oh, ich weiß jetzt gar nicht, wie es weitergehen soll? Oder wo vielleicht Norbert dann gesagt hat, weil er in die Kassenbücher geguckt hat, wir wissen gar nicht, wie wir es weitermachen können?
Naja, in Zahlen ausgedrückt, wir haben ja knapp 3 Millionen reinstecken müssen ins Tivoli.
Damals noch D-Mark.
Ja, und da ist ja, also mit Tivoli-Gründung 91, da ist Norbert ja dazugekommen im Schmidt-Theater. An den ersten 3 Jahren war er nicht mit beteiligt. Und das war schon natürlich ein Brocken. Und wir haben ja nicht nur erfolgreiche Produktionen gespielt. Die erste war sehr erfolgreich. Marlene Jaschke ist Carmen, war sehr erfolgreich. Dann haben wir ein schönes Vampir-Musical gespielt mit Georgette, mit Ernie und Terry Truck, Beiß mich, hieß es, war mittelmäßig erfolgreich. Und richtig erfolgreich wurde es erst mit unserem 50er-Jahre-Revue. Da waren wir dann auch in der Lage, die Belastung finanzieller Art etwas abzubauen.
Was war denn noch so ein überraschender Flop für dich, wo du auch heute noch sagen würdest, also ich weiß nicht, warum die Leute das nicht verstanden haben, dass es super ist?
Also überraschender, ja, was ist das? Also ich habe mit Bernhard Hofmann, der leider kürzlich verstorben ist, ich habe mit dem ein wunderbares Stück gespielt, was total crazy ist. Das Geheimnis der Irma Webb heißt es. Und das ist ein Zwei-Personen-Stück, was wir mit riesigem Spaß gespielt haben und was zuschauermäßig ein totaler Flop war. Was uns nicht davon abgehalten hat, ist, von Zeit zu Zeit wieder aufzunehmen, weil wir einfach einen Riesenspaß damit hatten. Eine Geschichte, die man nicht erzählen kann, weil es keine Geschichte gibt, eigentlich nur eine Szenerie. Aber wenn du so willst, also besuchermäßig war es ein Flop und einer meiner schönsten Theatererinnerungen. Ja, gibt's, ne?
Klar. Du hast gerade gesagt, über 30 Jahre nun schon auf der Reeperbahn beruflich tätig. Da wird ja immer sehr viel auch romantisiert im Hinblick auf die Reeperbahn. In welchem Jahrzehnt würdest du denn gerne dich beamen wollen, wenn das die Möglichkeit wäre, um auf der Reeperbahn zu wirken? Also in deine Anfänge in den Ende 80er, 90er oder in die 60er? Oder?
Gar nicht nur hier und jetzt. Also alle, die sich darüber beklagen, dass es doch früher viel schöner und heimeliger und wie auch immer war, die frage ich immer, was wollt ihr denn eigentlich zurückhaben? Und die Antwort darauf ist meistens gar nichts. Also, wer möchte Piepshows wieder haben? Ich nicht. Wer möchte diese Inflation von Spielhallen wieder haben? Ich nicht. Wer möchte weniger Kioske haben? Ich schon. Also das ist jetzt im Moment der Status.
Aber du meinst wirkliche Kioske und nicht nur versteckte Getränkehallen, die
das sind günstig. Ja, Getränkehallen. Die Kioske auf der Reeperbahn sind Getränkehallen, wenn du den Kiosken untersagen würdest, ab 22 Uhr Alkohol auszuschenken, dann ist die Hälfte der Kioske sofort weg.
Wie stehst du dazu? Weil sie sind ja eigentlich auch ein Feind für die normale Gastronomie, die halt auch Toiletten vorhalten müssen und so weiter.
Ich finde das sehr problematisch mit dem Alkoholausschank in Kiosken. Das ist deutlich preiswerter, zwangsläufig natürlich. Und es unterliegt wesentlich weniger behördlichen Anordnungen als ein Lokal. Also da kannst du noch mit einer einfachen Kasse mal eben hantieren. Das kannst du im Lokal schon lange nicht mehr. Jetzt wird ja alles geprüft und da kommen tausend Sachen dazu. Notausgänge und alles, was du im Lokal haben musst. Brandschutz, das gibt's ja alles beim Kiosk nicht. Und deshalb kann ich nur sagen, das gefährdet tatsächlich gastronomische Betriebe auf der Reeperbahn. Das kann nicht im Sinne der Kundschaft sein.
Aber du sagst, die Mischung der Unterhaltungsmöglichkeiten ist jetzt nahezu perfekt auf der Reeperbahn. Oder würdest du dir noch mal ganz was anderes wünschen? Ich meine, ihr habt euch auch weiterentwickelt. Siehe das Clubhaus mit seiner mondänen Außenfassade und so weiter.
Naja, wenn du zurückguckst, 30 Jahre zurückguckst, dann gab es auf der Reeperbahn eine Kinokultur, die völlig verschwunden ist. Das finde ich sehr bedauerlich. Ich finde es bedauerlich, dass es kein Kino mehr gibt, also wie jetzt.
Du meinst jetzt Programmkinos und nicht die Kinos, wo nur nackter Haut gezeigt wird.
Ja, natürlich Programmkinos, ja. Also ein Astor, eine Astor-Film-Lounge eigentlich gehört auf die Reeperbahn, ist aber in der Hafen City. Ich finde es sehr bedauerlich, dass diese Kultur verschwunden ist. Ich finde es auch bedauerlich, dass die vielen verschiedenen Museenprojekte, die es gibt, dass die nicht zusammenfinden und ein großes St. Pauli-Museum machen. Also wo alles, wo die Geschichte der Beatles, die Geschichte des Stadtteils, auch die Geschichte des Vereins im Übrigen zu sehen ist. Es gibt viele einzelne kleine Museen, die alle ums Überleben kämpfen oder am Rande sind, nicht mehr zu existieren. Das ist eigentlich für den Stadtteil ein Verlust. Ja, es wäre ein möglicher Gewinn, sage ich mal, wenn es ein großes St. Pauli-Museum gäbe und sicherlich auch eine Aufgabe für die Kulturpolitik in Hamburg.
Jetzt könnte man meinen, du als mächtiger, einflussnehmender Mann auf dem Kiez könntest das doch vorantreiben. Woran scheitert sowas? Also ein Kino könnte da im Clubhaus bauen. Gut, das Museum müsste wahrscheinlich ein extra Gebäude sein, aber ihr habt ja eh schon die halbe Straßenzeile da. Da gibt es doch wahrscheinlich noch eine Fläche.
Also im Moment gibt es keine Fläche, aber natürlich gäbe es eine Möglichkeit, dass irgendwo irgendwie zu machen. Jetzt wird ja ein großes Gebiet, ehemalige Esso-Tankstelle, auch neu gebaut. Da gibt es natürlich Möglichkeiten. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin 67, ich habe so viele verschiedene Dinge am Laufen.
Jetzt soll die Jugend ran.
Na, vor allen Dingen will ich mal die mir verbleibende Lebenszeit möglichst genießen.
Machst du dir Gedanken darüber tatsächlich, dass du die Zeiten einteilst jetzt und sagst, okay, im Durchschnitt werde ich wahrscheinlich noch so 13 Jahre leben, also ohne Rauchen oder
also 80, rauchen. Ne? Ja. Du bist bei 80.
Ja, so ungefähr.
Ich mache mir Gedanken darüber, klar. Also ich habe mich aber schon lange mit der Endlichkeit des Lebens beschäftigt. Da,
das, hast du ein Testament?
Ich habe ein Testament, ja. Nichts Neues. Ich habe ein Testament. Ich habe auch im letzten November eine Stiftung gegründet, in die mein Vermögen einfließen wird.
Ich muss mir jetzt keine Hoffnung mehr machen. Es werden
nee, du nur kriegst, die Stiftung nee, wird. Du kriegst nichts. Nee. Ja. Aber vielleicht bist du an Projekten beteiligt, die die Stiftung ins Leben ruft. Wir machen im Übrigen ein sehr schönes Projekt mit der Stiftung, wo ich gerade dabei bin, nämlich ein internationales Straßentheaterfestival auf dem Spielbudenplatz. Da ist die Stiftung auch deshalb dran beteiligt, weil wir auf dem Spielbudenplatz für Veranstaltungen keinen Eintritt nehmen können, dürfen. Also das ist umsonst und draußen, aber spektakuläre Künstler, die da kommen, können sich alle notieren.
Das ist nicht nur eine spinnerte Idee, sondern es gibt schon ein Datum.
24. bis 26. Juli 2020.
Gut, kann man nochmal zurückspulen, sich das aufschreiben. Mhm. Herrlich. Ja. Was sagst denn du zum Thema Spielbudenplatz? Also ich, der nun damit überhaupt nichts zu tun hat, habe damals die Diskussion um diese Kraninstallation von Jeff Koons nicht verstanden, warum man die nicht gemacht hat. Im Nachhinein ist Jeff Koons ein wirklich sehr berühmter Künstler geworden. Seine Werke sind im Wert gestiegen. Und nun haben wir da zwei. Es sollten mobile Bühnen sein, die man hin und her schiebt, und es sollten alle möglichen Konzerte dort stattfinden. Nur, ich glaube, sie wird nur genutzt zum ESC.
Die Bühnen werden tatsächlich sehr wenig genutzt, Gott sei Dank, sag ich mal, weil es sind keine Bühnen, sondern es sind überdachte Flächen. Zu einer Bühne gehört wesentlich mehr. Da gehört eine Ton- und eine Lichtanlage. Entsprechend natürlich platziert, auch das gibt's ja alles nicht. Also, das sind zwei überdachte, es waren zwei überdachte Flächen. Eine
ist also von Anfang an doch Unfug irgendwie.
Von Anfang an ziemlicher Unfug. Im Übrigen von Landschaftsgärtnern konzipiert und erdacht. Schon das spricht eigentlich eine deutliche Sprache. Aber nichtsdestotrotz, der Spielbubenplatz ist durch die Betreiber GmbH und natürlich durch die Mitarbeiter dieser GmbH, es sind ja roundabout 25 Menschen, die da arbeiten für den Platz, ist wirklich zu einem der lebendigsten Plätze geworden. Und gerade wenn es ein bisschen wärmer ist in Hamburg, dann strömen da Tausende hin. Also das ist ja ein Ding zwischen Beach Club und Biergarten, irgendwas dazwischen, der stark frequentiert wird. Wir haben einen sehr gut besuchten Mittwochswochenmarkt auf dem Platz. Wir haben einen Food Market am Donnerstag und viele, viele Aktivitäten, gerade natürlich in den warmen Monaten.
Das war jetzt ein schöner Werbeblock für den Spielbrunnenplatz.
Mache ich aber liebend gerne.
Total überfüllt sein demnächst.
Nee, weil es ein total schöner Platz ist. Also,
wie sehr findest du dich denn da wieder mit deinen Neigungen? Also ist es immer noch so, dass du große Freude daran hast, Currywurst zu essen oder dich dann in Ruhe da mit dem Astra
hinzusetzen? Ich weiß nicht, warum du immer auf die Currywurst...
Naja, weil die ist ja nun mal da.
Aber ich bin auch kein Currywurst-Fan. Es gibt so viele verschiedene Essensangebote auf dem Spielbubenplatz und im Übrigen auch in den angrenzenden Lokalen. Du kannst mich
fragen... Für mich ist heiße Ecke immer Currywurst.
Ja, aber du kannst mich fragen, warum ich immer einen Käseigel esse. Ja, dann sind wir vielleicht
beim Thema. Gibt es Käseigel?
Bei uns im Theater, ja.
Ah, okay. Na
klar. Stark nachgefragt.
Ja, weil ich zu viel Currywurst dort esse, komme ich nicht zum Käsehegel.
Ja, komm mal hin. Und das ist lecker. Mit Weintraube natürlich, wie das gehört. Also. Und wir schweifen vom Thema ab.
Ja, wie sehr findest du dich da bei den ganzen Aktivitäten?
Du, das kommt ganz drauf an, was da stattfindet. Also natürlich vieles verfolge ich, wenn ich da bin. Und mit Freuden auch. Ich bin.
Gibt es auch mal so Momente, wo du sagst, okay, verstehe ich nicht, weil ich bin anders sozialisiert, vielleicht auch schon zu alt für solche Sachen, macht mal, und dann stehst du da staunend vor?
Also staunen vorstehen tue ich eigentlich bei den jungen Menschen, die nicht miteinander kommunizieren, sondern mittels ihres Handys irgendwelche pfiffigen Nachrichten an ihre Freunde schicken. Da stehe ich staunend davor. Das kann ich nicht begreifen, ja, wie ich auf Facebook, Instagram und wie das alles heißt, da sage ich, bin gerade mit Lars Meyer am Currywurst essen auf dem Spielbudenplatz.
Würde aber viel lieber Käseigel essen.
Ja,
wäre dann deine Nachricht.
Ja, was soll das? Also da stehe ich staunend davor oder daneben oder sitze daneben und kann es nicht begreifen, warum viele junge Menschen nicht miteinander reden, sondern mithilfe ihres Handys mit anderen Nichtigkeiten kommunizieren.
Das Schmidtchen ist ja so ein bisschen die Bühne für junge Leute und für Nachwuchsleute. Wie oft guckst du da vorbei und versuchst mal jemanden zu entdecken?
Ja, ich bin ja nicht der Einzige, der guckt und mit dem Impetus, sag ich mal, zu entdecken. Da gibt es ja Gott sei Dank etliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei uns, die Gleiches tun. Aber ich bin schon mehrere Mal im Monat da. Ja. Manchmal gucke ich nur halbe Stunde rein, manchmal gucke ich mir ein ganzes Programm rein. Und es ist sehr Vielfältiges. Und
was war denn die letzte Entdeckung für dich, wo du da einfach reingestolpert bist und gesagt hast, Mensch, der war toll oder die war klasse?
Na, die letzte Entdeckung war jetzt nicht im Schmidtchen, obwohl sie da auch häufiger aufgetreten ist. Das war nun zufälligerweise nebenan im Schmidt-Theater. Das war Elke Winter, die schon lange bei uns ist. Und Elke verkauft sich, eigentlich Olaf, also Elke Winter verkauft sich, finde ich, total unter Wert. Die ist ein super Künstler, ein super Talent auch. Und nachdem ich ein Programm von ihr gesehen habe, jetzt im Schmidt-Theater, habe ich mich mit ihr zusammengesetzt und habe gesagt, wir müssen einfach mal was mehr machen für dich. Und dass du nicht immer so alleine konzipierst, machst, sondern da tut vielleicht mal Unterstützung gut. Und wir haben ja gute Leute im Haus, die das können und helfen können und unterstützen können und einem Künstler auch mit Ideen unter den Arm greifen können. Und das wird mit Elke jetzt passieren.
Du bist ja aber nicht nur jemand, der dann da so ein bisschen rumhuscht zwischen den Theatern und mal gefragt wird oder mal einen Rat gibt, sondern du bist dann auch wahnsinnig aktiv, jetzt gerade in Norddeutschland auf Tour gewesen. Was treibt dich dazu an? Also zum x-ten Mal in deinem Leben, vielleicht nach Neumünster oder sonst
wo? Nee, so oft war ich nicht in Neumünster, aber jetzt bei Gelegenheit war ich mal wieder in Neumünster. Nein, was mich antreibt, ist die Lust am Spielen. Ich habe wahnsinnigen Bock, auf der Bühne zu stehen und zu spielen. So Menschen zu unterhalten, zum Lachen zu bringen, wie auch immer. Das ist für mich eigentlich mehr Erholung als Arbeit.
Wie oft stehst du im Jahr noch auf der Bühne? Kann man das so?
Ach, kann man schwer sagen, weil das hängt ja immer von den Stücken ab, die wir spielen. Aber ich würde sagen, so anderthalb, zwei Monate, ja.
Oh. Gibt es denn, wir haben ja vorhin schon über die Endlichkeit des Lebens gesprochen, gibt es denn so vielleicht auch im kulturellen Bereich noch etwas, was du unbedingt machen möchtest, eine Schallplatte aufnehmen oder doch nochmal in einem Film mitwirken oder tatsächlich nochmal eine bestimmte Figur spielen?
Also erstmal habe ich ja den ausgesprochenen Luxus, bei drei Theatern mir das aussuchen zu können, was ich gerne möchte. Das heißt aber auch spielen, inszenieren. Ich kann ja, habe ja gewissermaßen die freie Wahl, was immer ich möchte. Es gibt nicht das eine Stück, von dem ich sage, oh, das will ich jetzt aber unbedingt. Also
könnte aber ja sein, dass du sagst, okay, es gibt noch ein Stück, was ich gar nicht in meinem Schmidt-Kosmos spielen kann, sondern das könnte ich jetzt nur in den Kammerspielen oder im Schauspielhaus machen.
Das würde ich nicht machen, aber du wirst lachen. Ich habe eine Anfrage da liegen vom Winterhuder Fährhaus, ob ich eine Rolle übernehme in einem Stück. Ich weiß nicht, ob das terminlich überhaupt geht, aber so, wenn ich so eine Frage kriege.
Mal raus aus der Komfortzone, ne?
Also weder sind wir Komfortzone, noch ist das Winterhuder Fährhaus keine Komfortzone, würde ich mal sagen. Das sind vielleicht unterschiedliche Menschen, die in die ein oder anderen Theater gehen, aber wenn ich eine Frage bekomme, möchtest du in einem Stück an einem anderen Theater mitspielen, dann bin ich erstmal nicht abgeneigt. Ob es dann was wird, ist eine andere Frage, aber ich finde es auch ein schönes Kompliment, wenn ich gefragt werde.
Auf jeden Fall. Mhm. Und gibt es privat noch Ziele? Ich meine, du reist sehr gerne. Gibt es noch Länder, die du noch mal sehen möchtest? Oder möchtest du noch mal, keine Ahnung, Klavier spielen lernen?
Ich habe vieles auf das nächste Leben verschoben. Also das Klavierspielen gehört dazu. Bin aber ja seit fast 4 Jahren jetzt in Brasilien gelandet. Und Südamerika, also ja nicht nur Brasilien, auch Argentinien, Kolumbien, die ganzen Länder, die da sind, das ist wirklich aufregend. Das sind, ist eine andere Kultur, eine aufregende Kultur. Und das möchte ich gerne noch mehr erkunden. Ich bin im Moment ein bisschen fixiert auf die Stadt, in der ich lebe, und ziehe so langsam meine Kreise da, dass ich auch mal außerhalb ein bisschen gucke, was da an Leben ist.
Du hast, ich habe ja vorhin schon gesagt, den Grimme-Preis unter anderem gewonnen. Was war denn, du hast noch viel mehr Preise und Auszeichnungen bekommen. Was war denn dir die liebste Auszeichnung? Wo bist du richtig stolz drauf?
Ich habe eine Auszeichnung bekommen von einer Gruppe, einem Verband, einem Verein, schwuler Polizisten. Und zwar dafür, dass ich 1900... meine Güte, wann war das jetzt? 82 oder 80? Ich glaube, es war 80, genau, 1980.
40 Jahre her.
Da habe ich damals ein Spiegel auf einer öffentlichen Toilette eingeschlagen und hinter diesem Spiegel war eine Räumlichkeit der Polizisten, Schwule, ja, überwacht haben, ob sie beim Urinieren möglicherweise sich gegenseitig an die Schwänze fassen, um ihnen dann Hausverbot zu erteilen für die öffentlichen Toiletten im Innenstadtbereich.
In Hamburg.
In Hamburg war das, ja, ja. Und für diese Aktion, die ja zumindest zum Teil, zu einem sehr geringen Teil im Vergleich zu heute durch die Presse gegangen ist. Damals gab es noch nicht dieses Internet, was es ganz schnell verbreitet hat. Also für diese Aktion bin ich ausgezeichnet worden von einer Gruppe, von dem Verband schwuler Polizisten anlässlich ihrer Bundestagung in Hamburg. Und das fand ich außerordentlich. Das war im Rathaus. Also ob ich stolz, ja, irgendwie, aber die Geschichte ist damit rund.
Was wäre denn ein Preis oder eine Auszeichnung, die möglicherweise utopisch ist, sie herbeizureden oder sich zu wünschen? Was soll von dir bleiben, wenn du dann doch nicht mehr da bist? Also,
so ich habe ja mal
Hamburger.
Ja, nee, ich habe gesagt, nach mir soll eine Sackgasse benannt werden.
Hast du die auch schon ausgesucht?
Nee, aber gibt ja genug.
Gibt ein paar, ja. Was es jetzt auch gibt, ist unsere andere Rubrik, die Fragen der anderen Leute. Und jo, da haben wir 2 Leute gebeten, dir mal eine Frage zu stellen. Der erste kommt jetzt. Hör gut zu.
Guten Tag, Corny Littmann, Tobi Schlegel mein Name. Und ich habe da eine ganz kleine Frage. Und zwar, wenn Sie 1 Million Euro ganz spontan auf die Kralle einfach so bekommen würden, mit der Bedingung, Sie müssten die innerhalb von 24 Stunden ausgeben, wofür würden Sie das Geld locker machen?
Im Moment für Immobilien. Vielleicht auch Gold. Das soll ja gut sein im Moment.
Gäbe es eine Immobilie, die du hier in Hamburg gerne besitzen möchtest? Nee. Das ist jetzt auch völlig utopisch, nee. Die Elbphilharmonie oder den Michel
um
lieber?
Nein, um Gottes Willen. Aber eine Million, ja, okay. Du, ich unterstütze verschiedene Menschen, Vereine, Organisationen. Da geht ohnehin ein Teil meines Geldes hin. Und wenn mich jemand fragt, so habe ich die Frage verstanden, wo würdest du das anlegen jetzt? Ja, das ist
in Gold. Unser Bundesfinanzminister hat mir erzählt, dass er sein Geld auf dem Sparbuch hat. Du legst es jetzt noch geschickter an als der Bundesfinanzminister, habe ich das Gefühl.
Der hat das erzählt, das ist gelogen. Das glaube ich ihm nicht. Mit Minuszinsen und wahrscheinlich ist es ein armer Mann, der Olaf.
Vielleicht ist es ein armer Mann. Aber hier kommt nochmal eine reichhaltige Frage von der nächsten Dame.
Hallo Herr Littmann, hier ist Nadira Stahl vom Trampolinpark Sprungraum und ich würde gerne wissen, was die Rolle Ihres Lebens bisher war.
Die Rolle meines Lebens, meint sie wahrscheinlich die Rolle auf der Bühne.
Ja.
Anders kann ich es mir nicht vorstellen, sonst würde ich ja sagen, die Rolle meines Lebens bin ich, aber...
das war die Hauptrolle.
Was ist in meiner Erinnerung, es gibt tatsächlich nicht eine Lieblingsrolle. Was ich sehr, sehr gerne spiele, ist der besoffene Vater in den Königs vom Kiez. Das spiele ich sehr gerne. Ob es die Rolle meines Lebens ist, weiß ich nicht. Aber Charakter, den ich sehr mag, den ich sehr gerne spiele und der politisch völlig unkorrekt ist, ja.
Der, wie so vieles in deinem Leben.
Was? Wie so vieles in meinem Leben? Nein, der macht Sprüche, die sind eigentlich völlig unmöglich. Ja? Aber ich liebe diesen Charakter.
Deine Augen blitzten gerade ein bisschen, als Nadira Stahl sagte, Trampolinpark. Da fiel mir gerade so ein, machst du selber noch aktiv Sport? Oder was ist für dich Sport?
Ja, also Sport, Leibesertüchtigung, sage ich mal, das ist die gezielte Aufmerksamkeit, was den eigenen Körper anbetrifft. Und ich weiß nicht, ob sich das überrascht oder ob du schon jemals daran gedacht. Ich habe einen sehr attraktiven, leider stockheterosexuellen Personal Trainer.
Toll.
Ja, sehr attraktiver Mann. Das hilft beim Training, meine ich. Ja.
Lässt man sich von einem attraktiven Mann gerne quälen? Weil das ist ja doch auch ein bisschen Quälerei dann für dich.
Ja, man kann ja immer mal die Augen aufmachen, gucken.
Und wie oft machst du das? Einmal die Woche, eine Stunde?
Nee, eigentlich mal das zweimal die Woche. Im Moment haben wir aber uns wieder ein bisschen aus den Augen verloren, was an mir liegt, nicht an ihm.
Also ich könnte wetten, dass es schon letztes Jahr war, dein letztes
Training,
oder?
Nein, stimmt nicht. Nein, stimmt nicht. Ich mache das eigentlich sehr regelmäßig, ja.
Ich kann mir dich ja überhaupt nicht vorstellen, bei jeglichen Sachen, die für andere Leute normal sind, Fahrradfahren beispielsweise...
Tue ich seit langem leider, das muss ich sagen, nicht mehr. Ich fahre so mit meinem E-Auto durch die Gegend und bin damit sehr glücklich.
Essen kochen?
Nee, ich habe einen Freund, der kocht so viel besser als ich, dass ich gar nicht erst anfange.
Shoppen?
Ja, schon, aber schnell.
Das heißt, es fehlt ein Pullover und du gehst einen Pullover kaufen?
Ich kaufe ihn schnell. Also ich habe keinen Bock, irgendwie im Geschäft lange zu suchen und welcher denn vielleicht oder so. Also mehr als eine halbe Stunde halte ich mich eigentlich in keinem Geschäft auf.
Wir halten vom bisherigen, fassen wir mal zusammen, Hundewiese, Sauna, manchmal in Schmidtchen. Was macht Conny Littmann noch so in der Freizeit? FC St. Pauli haben wir schon gehört. Gibt es noch irgendwas, was vielleicht noch gar keiner weiß, was du dir jetzt erst angeeignet hast? Gehst du in Escape Rooms? Ihr habt ja selber einen auch im Clubhaus und löst du andere Rätsel?
Nee, wenn es ums Private geht. Ich bin ein begeisterter Fußball- und Sportgucker im Fernsehen. Es gibt etwas, was ich sehr gerne mache.
Aber tatsächlich aus sportlichen Gründen oder auch wieder nur aus ästhetischen Gründen?
Ich kenne mich ja aus, natürlich aus sportlichen Gründen. Aber es gibt etwas ganz für mich sehr, sehr Aufregendes, auch das ist ein bisschen humoristisch. Also wenn ich in Brasilien, und da bin ich dann häufig, Dezember, Januar bin, da ist in Brasilien Hochsommer. Und dann gucke ich mir im deutschen Fernsehen Skiabfahrtsläufe, Slalom, Biathlon an, wo bis vor kurzem zumindest immer noch eine Menge Schnee lag. Und das finde ich richtig geil.
Also draußen scheint
die Sonne und ich gucke Wintersport.
Okay, mit Begeisterung. Kühlt vielleicht auch ab.
Mit Begeisterung.
Was guckst du denn sonst noch im Fernsehen? Guckst du eine Quiz-Sendung oder Sonntagstatort?
Ja, Tatort.
Bist du traurig, dass Lindenstraße nicht mehr gibt?
Nein, Lindenstraße überhaupt nicht. Tatort nehme ich sehr häufig auf und gucke dann aber.
Du nimmst das noch auf?
Ja, seit ich weiß, dass ich es aufnehmen kann, da nehme ich es auf.
Aber ja, wir sind ja schon weiter. Es gibt ja Mediatheken, wo du dir das dann einfach nur abspielen musst.
Erzähl mir nichts, das weiß ich. So alt bin ich auch nicht. So, ich nehme das auf und manchmal, also ja, ich würde mal sagen, die Hälfte davon gucke ich mir an.
Gibt es einen Lieblingstatort? Also einen
Protagonisten? Ja, ich bin mit Axel Prahl, ich würde sagen, gut bekannt, bist befreundet. Und,
bist du am Ende schuld, dass die Figur St. Pauli-Fan ist?
Nein.
Oder ist es erst dadurch entstanden, dann die Freundschaft?
Nein, aber bindet natürlich. Also, wenn er kann, kommt er gern zu spielen und er hat auch schon das eine oder andere sich vom Verein besorgt für seine Rolle.
Ja, du hast die Astor Lounge vorhin angesprochen. Gehst du tatsächlich regelmäßig ins Kino?
Unregelmäßig. Ich war gerade im Kino in dem neuen Udo-Film mit ihm zusammen und das war in eben dieser.
Also nicht bei der Premiere, sondern so
privat
nochmal.
Ja,
aber wie ist das denn? Udo Lindenberg sitzt dann neben dir, ja. Du guckst den Film und er guckt dich an, ob du dich amüsierst oder wie funktioniert das?
Nee.
Ihr trinkt dann Eierlikör dabei?
Wir haben keinen. Nee, ich habe Gin Tonic getrunken und er hat alkoholfreies Weizenbier getrunken, was er mal tut. Und hin und wieder, ja, kleiner Kommentar vielleicht mal hin und wieder, wir haben nicht den ganzen Film über geredet zumal.
Macht man ja auch nicht im Kino.
Nein.
Genauso wenig wie in der Sauna.
Ja, stimmt, ja. Zumal, ja, Udo, in dem er selber in dem Film nur wenig vorkommt.
Und wie fandst du den Film? Würdest du jetzt eine Empfehlung abgeben oder sagen, nee, geht lieber irgendwann im Herbst in einen James-Bond-Film oder so?
Im Vergleich zum James-Bond-Film würde ich sagen immer Udo. Dieser Film hat ganz viele tolle Momente. Also das eine, was ich ganz toll finde an dem Film ist, das ist zwar ein Film über Udos Leben, aber es ist auch ein Film über deutsche Geschichte. Du erfährst in diesem Film ganz viel über 50er Jahre, Anfang 60er Jahre, über Hamburg auch, also Onkel Pö, diese ganzen Geschichten, die schon langsam in Vergessenheit geraten, 50er Jahre ohnehin, also die Lebensumstände in den 50er Jahren. Das finde ich ganz wunderbar an dem Film. Nach meinem Geschmack hätte er 15 Minuten kürzer sein können, aber vielleicht nur, weil ich so ein ungeduldiger Zuschauer bin. Das ist dann schlussendlich Geschmackssache. Aber insgesamt muss ich sagen, es ist ein toller Film.
Bist du auch Fan seiner Musik? Also gehst du zu seinen Konzerten? Oder?
Ich gehe zu seinen Konzerten. Ich bin nicht dieser Hardcore-Fan. Ich finde, er hat natürlich in der Beschäftigung mit ihm, und wir machen ja Panic City.
Tolle Ausstellung.
Ja, wir machen Panic City, und da natürlich habe ich mich mehr mit ihm und seinem Leben und seiner Musik beschäftigt.
Was ist denn so deine Musik? Am Ende dann doch Helene Fischer, oder?
Willst du mich beleidigen jetzt oder was?
Das war ja nur ein Vorschlag.
Ja, nee, ist nicht mein. Nee, was tatsächlich, ich bin nur ein alter Sack und höre gerne.
Freddy Quinn.
Nee. Jetzt, was du alles mit mir assoziierst, das finde ich.
Naja, der steht für St. Pauli wie kaum ein anderer.
Ja, aber Freddy Quinn, das kann ich dir erzählen, den habe ich zweimal getroffen, also einmal auch in der Garderobe. Und dann habe ich gesagt, ob er nicht mal ins Schmidt kommen wolle, gegenüber, das war das alte Schmidt ja dann noch. Und dann hat er die für ihn immer wiederkehrende Frage gestellt: Ist das ein einschlägiges Lokal? Einschlägiges Lokal. Finde ich eine super Umschreibung dafür, ob es schwul ist oder nicht.
Und was war deine Antwort? Was war deine Antwort?
Das erinnere ich gar nicht mehr.
Ist er denn tatsächlich dann da mal hingekommen?
Nein.
Dann war die Antwort wohl nicht befriedigend.
Nein, er ist da nicht. Er war nie bei uns. Er war in Aufführungen im St. Pauli Theater, über die man lieber den Mantel des Schweigens deckt. Also ich habe zwei Vorstellungen gesehen, die ich mein Leben nicht vergessen werde. Das war Freddy Quinn in Charlies Tante, wo er über zwei Stunden lang, obwohl in einem offensichtlicher, sichtbar in einem Kleid war, immer nur gesagt hat, ich bin Freddy Quinn im Übrigen. Ich bin, also ich habe zwar ein Kleid an, aber ich bin Freddy Quinn. Ja. Und zweite Unvergessene ist Marika Röck gewesen im St. Pauli Theater. Marika Röck hat sich einen Scheißdreck gekümmert, ob irgendwer rechts oder links von ihr stand. Sie trat auf. Die Kollegen standen so mittig auf der Bühne, egal in welcher Szene. Und Marika Röck stürmte an die Rampe und präsentierte sich. Und alles rechts und links war völlig wurscht, war Marika. Und am Ende des Ganzen wurde sie hochgehoben und oben dann noch so in einem angedeuteten Spagat mit dem, guck mal, das kann ich auch noch. Da war sie schon über 70, glaube ich. So. Unvergessene Theaterauftritte, beide.
Jetzt hast du gesagt, was dich eher irritiert oder geärgert hat. Was macht dich denn glücklich? Sag mal drei Sachen, die dich glücklich machen. Roastbeefbrötchen? Oh. Zum Beispiel?
Nee, komm, das ist ja, ein Roastbeefbrötchen macht mich im Moment zufrieden. So.
Zur Erklärung, du hast vor der Sendung ein Roastbeefbrötchen von uns bekommen, hast dich sehr gefreut.
Und habe mich sehr gefreut und den Kuchen ignoriert, weil er zu viele Kalorien hat. Also was macht mich glücklich? Also das ist eine, also ja, fast schon eine philosophische Frage. Es sind Momente, die mich glücklich machen. Situationen mit anderen Menschen zusammen, die mich glücklich machen.
Das ist ja jetzt hier so eine politische Antwort. Jetzt sag doch mal ganz klar, wann warst du denn das letzte Mal glücklich?
Das ist deshalb so schwierig zu beantworten, weil das nicht zu meinem Repertoire gehört. Also,
dann haben wir es jetzt gegen Ende dieses Podcasts nochmal geschafft, dich zu verunsichern bzw. zu irritieren.
Ja, mich zumindest zum Nachdenken zu bringen. Also wenn du mich in, wie viele Jahre habe ich noch, 13, ja, in 10 Jahren nochmal einlädst, dann überlege ich mir vorher die Antwort. Was macht mich glücklich?
Vielleicht sehen wir uns ja in 5 Jahren schon wieder. Sag doch mal, wie du Hamburg in 5 Jahren siehst und dich auch in 5 Jahren.
Ich sehe mich so, dass ich hoffentlich sowohl geistig als körperlich in der Lage bin, das zu tun, worauf ich Lust habe. Und das hat viel mit Theater zu tun. Und in Hamburg hoffe ich, dass Hamburg, wir sind eigentlich auf gutem Wege, den, dass Hamburg es schafft, sowohl was die Medien angeht, als auch die Digitalisierung angeht, eine wirklich bedeutende Stadt in Deutschland zu sein. Also den Switch, den wir ja vor uns haben, ja, zur Digitalisierung, also mit Vorreiterrolle bewältigt und natürlich auch das Ziel des, der klimafreundlichen Stadt tatsächlich nicht nur anstrebt, sondern auch erreicht.
Toll. Was? Cornelius Littmann.
Ich sag nicht Cornelius, es sagt keiner Cornelius zu mir.
Ich wollte es jetzt nochmal machen. Ja. Ich habe jetzt zwei, drei Sachen gemacht, die sonst keiner mit dir macht. Ich bedanke mich recht herzlich. Es war ganz toll, zumindest für mich. Und ich hoffe, für dich auch einigermaßen erträglich.
Für mich war es erträglich und für die Hörer wahrscheinlich. Naja, mal gucken.
So. Also, wir hören uns wieder spätestens in 5 Jahren und herzlichen Dank, Conny Littmann.
Ja.
Das war Gute Leute.
Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer.
Von der Gute-Leute-Fabrik, Szene Hamburg und 917XFM.
Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen.
Und die nächste Ausgabe gibt es natürlich auch wieder hier bei 917XFM, Hamburgs Musiksender.